Einen herzlichen guten Nachmittag. Zweitletzte Lesung heute Nachmittag. Es freut mich besonders, dass sich wieder so viele überraschen lassen wollen. Wir haben uns schon überlegt, ob wir beim 10-Jährigen einfach nur Überraschungslesungen machen sollen, weil da immer so viele Leute kommen. Okay, Scherz beiseite. Wunderschönen guten Nachmittag. Ich hoffe, es wird auch ein bisschen kühl, quasi literarisch im Sinn, nicht, dass es wirklich kühl wird, aber so ein bisschen erfrischend. Ein Zitat aus einer Zeitung, ich nenne den Namen jetzt noch nicht, er ist unerbittlich. Nichts ist aufgeklärt, nichts soll aufgeklärt werden. Der Mann, der Sie jetzt als Überraschungsgast überraschen wird, ist einer der Autoren, der seine Leser und Leserinnen gleich von Anfang an fest und liebevoll an der Hand nimmt und, sei es in einer seiner zahlreichen Erzählungen und nicht wenigen Romane, gerade denn, wenn man so nach ein, zwei, drei Seiten das Gefühl hat, man könnte jetzt frohgemut und beschwingt auf dieser wunderbar ausgebreiteten Sprachstraße und Landschaft dahinspazieren, merkt man, dass man sich vielleicht bereits woanders wiederfindet. Dass der Autor die Hand der Lesenden losgelassen, einem im besten Fall noch mit zwei guten Fingern an der Nase festhält und an eben dieser vielleicht herumführt. Wenn Zeit, Ort, Figur gerade eben noch ganz klar waren, ist es schwupps mit einem eleganten Hakenschlag nun plötzlich anders. Aus Gegenwart wird Vergangenheit oder vergangene Zukunft, aus Mensch, Kind oder gar Cyborg, Tier, aus Tod wird Leben oder Traum. Wenn ich die Geschichte, die er nun für Sie lesen wird, und ich durfte sie vorher lesen, richtig verstanden habe, was man sich bei ihm eben wirklich nie ganz sicher sein kann, dann wird er Ihnen darin etwas davon erzählen, wie es dazu kommen konnte. Dass das Hakenschlagen und die Arbeit an einer Sprache, die sich immer wieder wandelt, und selbst in Geschichten, die einer vielleicht seiner Kindheitserfahrung zugedacht sind, wie im Werk Roman unserer Kindheit, dass diese Arbeit immer viel mehr aus dem Bergwerk der Sprache rausschlägt, als nur gerade das auf der Hand der Erinnerung und der scheinbaren Wirklichkeit liegende. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich für diese überraschende Lesung, die, so haben wir herausgefunden, auch manchmal für die Autoren sehr überraschend ist, dass er nochmals hierher kommen wollte und uns dazu heute noch mit einer Geschichte beglücken wird, die noch nicht veröffentlicht ist. Begrüßen Sie mit mir diesen Autor und freuen Sie sich mit mir auf 40 besondere Minuten mit einer fantastischen Geschichte. Herzlich willkommen, Georg Klein.
Ja, vielen Dank, Magdalena Kautz, und herzlichen Dank an Sie, dass Sie mir Ihre beiden Ohren und den Figuren, die gleich auftreten werden, Ihr inneres Auge trotz des gleißenden Sonnenlichts leihen wollen. Die Hölle der Autoren. Gewiss müssen wir, um auf Abwege zu geraten, nicht unbedingt einem begegnen, der uns auf Abwege bringt. Die Bahn des Lebens ist schon krumm und schief genug. Auf jeder Kreuzung kann es uns in flottem Lauf oder bei einem tollpatschigen Bremsversuch hinaus aus der Spur und hinüber in eine übel beleumundete Seitenstraße tragen, wo uns die jeweilige Gosse und ihre Geschöpfe erwarten. Falls jedoch mit Glück ein veritabler Verführer die Hand hebt, wenn schlimme Absicht den Zeigefinger beugt und streckt und beugt, wenn der dazugehörige Daumen eindeutig nach links weist, wäre es eine Kraftvergeudung ersten Ranges, ja ein Frevel gegen eine der wenigen männlichen Tugenden, gegen die Kühnheit, dem so Lockenden einen Korb zu geben und unverführt auf den alternativen Irrweg nach rechts oder halbrechts hinüberzuschlittern. Daher gefiel es mir, als 16-jährigen Gymnasiasten im Jahr des Herrn 1969 auf einem zentral gelegenen Friedhof meiner Heimatstadt endlich mit einem älteren Drogenfreak bekannt zu werden, über den man mir bereits Merkwürdiges berichtet hatte. Der kalte Oktobernachmittag trübte sich früh. Einhellig schlotterte unser Grüppchen in den damals obligatorischen Baumwolljacken, den sogenannten Parkas. Meiner war schwarz, hatte ein dunkelrotes Teddyfutter und bot weit mehr Stauraum, als ich nutzen konnte. Mein Geld trug ich lose in der linken Hosentasche, den Schlüssel zur elterlichen Wohnung in der rechten. In meinem Parka befanden sich in der Regel nichts als Papiertaschentücher, deren einzige Aufgabe es war, Krümel und Feinstaub zu absorbieren, den Weltabrieb eben, so wie er in der Menge, die meiner Oberfläche angemessen ist, schon damals auf mich niederging. Der Kerl, mit dem ich nun ins Gespräch geriet, hatte eine sehr große, sehr schmale, aberwitzig wundgeschneuzte Nase. Und während sich unsere Blicke kreuzten, fragte er mich penetrant süßlich, ob ich ihm nicht ein Papiertaschentuch überlassen könnte, ja, ob ich ihm nicht die ganze, da, in der rechten Außentasche meines Parkas verborgene Packung schenken wolle. Sie sei ja schon angebrochen und zudem schlimm angestaubt. Ich hatte gehört, dass er allerlei obskure Faxen, auch hellseherische Tricks auf Lager hatte. Und mir gefiel, was da an mir zur Anwendung kam. Also hielt ich dem raubvogelartigen Starren seiner eng beieinander stehenden Augen stand und griff mit der hochmütigen Beiläufigkeit, zu der 16-Jährige fähig sind, in die Tiefe meiner Jacke. Meine Fingerspitzen fuhren über den Umschlag des Taschenbuches, das ich gerade las, und wie ich das dahinter geklemmte Tempopäckchen erfasste, zischelte mein Gegenüber: Das Druckwerk möge ich doch bitte, bitte stecken lassen. Mit dessen Verfasser habe er zwar noch ein Hühnchen zu rupfen, aber für die eines Tages unumgängliche Abrechnung sei die Zeit noch nicht reif. Ich nenne ihn im Folgenden A.Z., kurz A.Z. Punkt. Das sind die Initialen seines wirklichen Namens. Damals, als wir uns kennenlernten, versuchte er indes vergeblich, einen lästigen Spitznamen loszuwerden. Es war der Familienname just jenes Dichterphilosophen, dessen populärstes Werk ich in preiswerter Ausgabe bei mir trug. Also sprach Zarathustra, war seinerzeit als Goldmanns gelbes Taschenbuch für 2,40 Mark zu haben. Dass AZ auch an diesem Friedhofsnachmittag erdulden musste, mit »Du Nietzsche« angeredet zu werden, lag an der Entlarvung, die ihm erst vor kurzem widerfahren war. Eine nicht kiffende Theologiestudentin, die reine Neugierde in unseren Kreis geführt hatte, hörte sich AZs Reden eine Weile aufmerksam an und meinte schließlich, es sei schon beeindruckend, wie viele Nietzsche-Sprüche er einfach so aus dem Ärmel schütteln könne. Für AZs Gefolgschaft ein Dutzend minderjähriger Jünglinge und Maiden, ein Dutzend minderjährige Jünglinge und Maiden himmelten ihn an, bedeutete dies eine arge Überraschung. Waren sie doch bislang davon ausgegangen, ihrem Guru blitzten diese Sentenzen als Selbstentladungen durch das Denken und sie genössen an seinen Lippen hängend gemeinsam den Donnerhall der genialen Momente. Trotz der erlittenen Ernüchterung hielt man ihm weiter die Treue. Aber seit seine Originalität in die Literaturgeschichte geerdet worden war, musste AZ damit rechnen, dass er auch ohne besonderen Anlass und mehr oder minder spöttisch als Nietzsche tituliert wurde. In der Regel verbat er sich dies gelassen. Oft zog er nur eine säuerliche Miene. Allerdings durfte ich bald nach unserem Kennenlernen auch mit ansehen, wie AZ wegen einer kleinen diesbezüglichen Verhohnepiepelung einen schönen, blondgelockten Kommunarden, einen Pionier des biodynamischen Landbaus, an der langen Theke der Diskothek Paradise mit einem Faustschlag ins Gesicht zum Schweigen brachte. Ins Paradise brachen wir vom Friedhofhaus auf. AZ hielt unsere Unterhaltung am Laufen und fragte mich plötzlich, vielleicht weil ich recht zügig ausschritt, ob ich Sportler sei. Dies wollte ich nicht bestreiten, weil ich doch im zurückliegenden Sommer bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften trotz meiner bescheidenen Größe Zweiter über 400 Meter Hürden geworden und hatte 2 Stunden später als Schlussmann der selten gelaufenen 3x1000-Meter-Staffel sogar einen 1. Platz herausgeholt. AZ nahm meine Schattenexistenz als Leichtathlet nachdenklich kopfschüttelnd zur Kenntnis. Und als wir das Paradise erreichten, meinte er, die Stimme zu einem bedeutungsschwangeren Flüstern senkend, er werde mich fortan Body nennen. Mir sei gewiss bekannt, dass dies auf Amerikanisch Körper bedeute. Er wähle die Vokabel allerdings nicht, um mich in meinem sportlichen Ehrgeiz zu bestärken. Im Gegenteil, die absichtsvoll alberne Bezeichnung solle mich wie ein Widerhaken daran erinnern, dass ich, er klopfte an meine Parkertasche und damit auf den verborgenen Pappumschlag des Goldmann-Bändchens, dass ich, jetzt fauchte er mir feucht ins Ohr, dass einer wie ich nicht zum muskulären Exzess, dass ein so unüberhörbar Begabter ausschließlich zur sprachlichen Ekstase, dass ich, Body, um es auf den Punkt zu bringen, zum Schriftsteller berufen sei. Inzwischen, über 4 Jahrzehnte später, wundert mich schon ein wenig, dass es das Paradise wirklich gab. Die Diskothek lag ausgerechnet vis-à-vis des Augsburger Kreiswehrersatzamts. In dessen Bau, einer ehemaligen Kaserne, sollte man bald darauf meine körperliche Eignung für den Wehrdienst prüfen. Und nachdem meine Tauglichkeit für alle Waffengattungen festgestellt war, heuchelte ich nur wenig später, hinter denselben Backsteinmauern, eloquent schwadronierend, Gewissensgründe, um meine Verhandlung auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer erfolgreich zu überstehen. Aber diese erste halb öffentliche Korruption meiner Kreativität schlummerte noch in der Zukunft der Örtlichkeit, als ich und AZ auf der anderen Straßenseite über die Schwelle des Paradise traten. Im rot-orangen Schummer der Diskothek hielt sich AZ weiter an meiner Seite. Und weil ihm wichtig zu sein schien, dass ich nicht gering von ihm dachte, begann er, während er uns ein Pfeifchen stopfte, zu erzählen, wie es sich mit ihm und seinem Freund Friedrich Nietzsche genau verhalte. Er wisse wohl, es gehe das Gerücht, er habe sich mit falschen Federn geschmückt. Da die Falschredner ausnahmslos grünschnäbelige Gymnasiasten seien, die Angelegenheit also gar nicht besser verstehen könnten, verzichte er in der Regel darauf, sie zu züchtigen. Er selbst habe keine höhere Schule besuchen können, habe schon in meinem Alter Mutter und Schwester mit eigener Hände Arbeit ernähren müssen. Für wie alt ich ihn eigentlich halte und ob ich nicht auch mal an der Pfeife ziehen wolle. Schnell nahm ich dieselbe in den Mund, saugte übertrieben lang an ihr, allein schon, um die verlangte Altersschätzung hinauszuzögern. Aber dann war es infolge der inhalierten Wirkstoffe umso schwieriger, die ungeheuer plastisch gewordene Tiefe der Falten seines Gesichts in Lebensjahre umzudeuten. Auf dem Friedhof hätte ich ihn nach dem fahlen Gelb seines Teints, der Großporigkeit seiner Nasenflügel und in Anbetracht der pechschwarzen Haarbüschelchen, die sich aus seinen Ohren kräuselten, auf mindestens 30 geschätzt. Nun, im Paradise war dies orange-rot versiegelt und erinnerte mich in seiner plastischen Glätte zwanghaft an die elfenbeinfarbenen Büsten, die ich am selben Tag in der Fußgängerzone vor dem Billigkaufhaus Woolworth gesehen hatte. Deutsche Dichter- und Komponistenköpfe waren in das Quadrat einer Wühlkiste gepfercht gewesen. Locken und Stirn, Nase und Kinn, unter historischen Grägen stets ein schmaler, übermäßig stark gewölbter Streifen Brust. Trügerisch schwer wog jedes Exemplar in der Hand, als wäre ein Batzen Blei unter dem edeltuenden Kunststoff verborgen. Beinahe hätte ich für einen Spottpreis Antlitz und Blähbrust eines taiwanesischen Schillers erstanden. Mit Nietzsche und ihm, verriet mir AZ, habe es Folgendes auf sich. Der Philosoph und er seien durch eine Zeitschleife aneinander geraten. Zunächst sei ihm gänzlich dunkel gewesen, was der Kerl denn wolle, der sich regelmäßig in seine Träume mogle und bald auch bei Tage, so er sein Pfeifchen rauchte, in stets gleichem Kostüm vor ihm erschien. Endlich, nach langem grimasierendem Herumgedruckse, habe sich der schnauzbärtige Fremde mit »Ich bin dein Friederich« vorgestellt, und sogleich sei man in das erste von vielen Gesprächen verwickelt gewesen. Hunderte Stunden und mehr habe man in der Folgezeit zusammengesessen und auf Augenhöhe über Gott und den Rest der Welt debattiert. Bald brachte Friedrich ein schweres Bier mit und luftgetrocknete Würste, die ihm seine Familie per Post aus Sachsen nachschickte, wohin immer er auch reiste. Wenn er, AZ, frühmorgens aus einem solchen Disput erwacht sei, habe er beides, Wurst wie Bier, noch deutlich süß und salzig geschmeckt. In große Seeleneinsamkeit geraten, habe sich dieser Friedrich unbändig nach einem ebenbürtigen Gesprächspartner gesehnt. Und wie sich seine und unsere Zeit in einer Schleife übereinander gelegt hätten, sei der Abstand, den die sympathetische Energie in solchen Fällen überbrücken müsse, hinreichend gering gewesen. Abrupte Entladung, Lichtbogen, anhaltender Energiefluss zwischen zwei Brüdern im Geiste. Ob ich, Body, mir dergleichen überhaupt vorstellen könne? Mein Nicken genügte ihm. In der Tat waren mir Zeitschleifen und Jahrhunderte überbrückende Kurzschlüsse aller Art aus den Science-Fiction-Romanen, von denen ich einige Kilo besaß, hinreichend vertraut. Eigentlich ein wahres Wunder, eigentlich schade, dass meinem Geist noch nichts Vergleichbares zugestoßen war. AZ las diesen Gedanken in meiner Miene. Er nickte verständnisvoll, wies mich jedoch sogleich darauf hin, meinem jugendlichen Ego sei dafür auch erspart geblieben, was er nun bitter zu beklagen habe. Dieser Friedrich, den er als seelenverwandten Bier- und Wurstverbraucher bald gut zu kennen glaubte, war drüben in seinem 19. Jahrhundert unter dem Namen Nietzsche mit der Abfassung sogenannter Werke beschäftigt. Ungeniert habe er hierzu auf den Ertrag ihrer Treffen zurückgegriffen, geschickt alle Fragen, die ihn, den elend blockierten Skribenten, übermächtig bedrängten, in ihre Gespräche eingebracht. Ganze Sätze, ganze Passagen, die AZ nichts ahnend Friedrichs Ohr und seinem tückisch guten Gedächtnis anvertraute, seien in die parallel zu ihren Treffen entstehenden Schriften eingegangen. Von dort hätten sie sich auf den linearen Zeitweg gemacht, um AZ ausgerechnet von den Lippen einer angehenden Pastorin als höhnisch fremdelndes Echo, als schwer widerlegbarer Plagiatsbeweis entgegenzuhallen. Dies sei die ganze Wahrheit. AZ sagte damals in Paradise, das ist die ganze historische Wahrheit. Wie von einem Metzger sei sein geistig Fleisch von jenem Nietzsche in Textkonserven hineingewurstet worden. Ob ich, der werdende Dichter, die wahren Zusammenhänge nicht für den Rest unserer Welt und für die Nachgeborenen, um deren Urteil er sich wirklich sorge, niederschreiben wolle. Es müsse kein Roman sein. Eine Novelle genüge, um das Unerhörte in einen festen Rahmen zu fassen. Ihm wäre so zu einer gewissen Genugtuung verholfen. Und mir, der außer den läppischen Versen, die da in meiner Tasche auf die hintere Umschlaginnenseite des Zarathustra gekrakelt seien, bis jetzt so gut wie nichts verfasst habe, mir hinge damit erstmals eine bedeutende, eine meine ungenutzte Energie verheizende Aufgabe am Hals. Ich solle nur recht bald damit beginnen. Noch sei ich günstig grün und hinreichend unbedarft. Kein Schriftsteller sehe voraus, wann und wie lange das, was er nach und nach als Wissen erwerbe, jene Dünnflüssigkeit besitze, die es dem in dieser sogenannten Tradition Schwimmenden erlaube, ein Werk zu vollenden. Gerade die starken Flossen und Schwänze tobten allzu exzessiv im Süßrahm des Gewussten herum. Dabei schlügen sie ihr Medium allmählich fest und schließlich gäbe es kein Vorankommen mehr, kein Entkommen aus dieser der eigenen Kraft geschuldeten, geisttötend steif gewordenen Sahne. Währenddessen nahm die Diskokugel über der noch leeren Tanzfläche ihre Arbeit auf. Zum ersten Mal bemerkte ich, wie unregelmäßig die Spiegelstückchen waren, die nun weiße Pocken über AZs orange getönte Wangen wandern ließen. Als würde Abfall, die Scherben und der Verschnitt einer Spiegelproduktion zum Bekleben solcher Globen verwendet. Zudem war die Rotation unrund. Die Achse, die dort oben unter der Decke aus einem dreckverklebten Elektromotor ragte, musste irgendwann einen Schlag abbekommen haben. Ein wahres Wunder, dass dieses Eiern jeden Abend in Gang kam und die ganze Nacht hindurch währte. Ich versprach AZ, über die Sache nachzudenken. Insgeheim hatte ich ihm seine Bitte jedoch bereits abgeschlagen. Wieso sollte ich mich in der Blüte meiner Jugend mit einem offensichtlichen Verlierer verbünden? Mein geliebter Nietzsche, Plagiator unter Plagiatoren, hatte ihn unumkehrbar ausgetrickst. Und ich selbst, von Althergebrachten umstellt, von den Bedeutungsaposteln der Literatur umzingelt, genoss es. AZs Geltung in Absturzgefahr, im Niedergang, ja eigentlich schon am Boden unserer Zeit zerschellt zu wissen. Das Paradise fiel noch im selben Winter der ersten Drogenrazzia, die über die Bühne meiner Heimatstadt ging, zum Opfer. Ich wurde nicht Zeuge oder gar Leidtragender dieser Premiere, weil ich am selben Tag bei den Bezirkswaldlaufmeisterschaften auf schneebedeckter Bahn gestürzt war und mich eine üble Knieprellung am abendlichen Ausgehen hinderte. Als ich einige Tage später auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbeihumpelte, war der Ort, an dem ich so viel über den Schwarzhandel des Wissbaren erfahren hatte, bereits entkernt. Die gesamte Inneneinrichtung lag als ein erbärmlicher Haufen auf dem Gehsteig. Geborstene Rigipsplatten, aufklaffende Schaumstoffsitzpolster, himmelwärts ragend die lächerlich gedrechselten Beine der Barhocker, fleckige Bahnen braunen Teppichbodens. Mir war erzählt worden, wie heroisch sich AZ seiner Festnahme widersetzt hatte. Noch als er niedergeworfen und mit Handschellen gefesselt nicht mehr um sich schlagen konnte, hatte er die Beamten, deren Knie er in Nacken und Rücken spürte, mit starken Sentenzen traktiert. Ich ging über die Straße, um einen Blick auf das Gerümpel zu werfen. Erstmals wandte mir die Theke ihre Rückseite zu. Ich bückte mich über ihre Höhlung und sah die grünspannenbeschlagenen Wurzeln der Zapfhähne aus der Fläche ragen, deren Aluminiumblech auch von meinen Ärmeln poliert worden war. Auf der unsichtbar gewesenen Unterseite hatten sich anhaftend am rohen Holz merkwürdige Ablagerungen gebildet. Was hier quasi kopfüber klebte, musste sich aus der Atmosphäre des Paradise niedergeschlagen haben. Der Belag sah aus wie Harz, gelblich und halb durchsichtig. Als ich vorsichtig mit einem Papiertaschentuch darauf tupfte, erwies er sich als hart, aber auch als so klebrig, dass Zellulosefasern haften blieben. Ganz innen, in der Kniekehle der Thekenfront, schien die Substanz wie das Glas mittelalterlicher Kirchenfenster in unendlich zäher Viskosität zu flachen Tropfen abgeflossen. Diesen bückte ich mich entgegen, soweit es mein lediertes Knie zuließ. Ich spürte jene Vergangenheitssucht, die ich hasste, gerade weil sie meine Zuversicht schwächte, auch in mir ein elend pompöses Unwesen trieb. Schon ärgerte mich mein unter die Theke gaffen. Vielleicht spekulierte es gar darauf, in einer dieser Bernsteinlinsen ein prähistorisches Insekt, eine bis auf das letzte Beinpärchen erhaltene Kellerassel des Paradise dingfest zu machen. Ziemlich genau 17 Jahre später, im novemberlich rauchigen Berliner Bezirk Neukölln des Jahres 1986, nahm die Angelegenheit mit einem dreimaligen Tuten meines Telefons ihren Fortgang. Ich hatte mir den ersten Anrufbeantworter meines Lebens angeschafft und frönte dem technologisch ermöglichten Laster, mir zunächst meine eigene Ansage und dann die Botschaft des jeweiligen Anrufers anzuhören. Aber kaum war der von meiner Stimme angekündigte Signalton verklungen, forderte ein unverkennbar näselndes Organ einen gewissen Body auf, das geile Gelausche sein zu lassen und gefälligst an den Apparat zu gehen. als ich AZ eine Stunde später in einem Café gegenüber saß, war es mir schon nicht mehr peinlich, dass er mich, als spielten die anderthalb Jahrzehnte, die wir uns nicht gesehen hatten, keine Rolle, erneut mit dem Namen anredete, den er mir seinerzeit aufzuprägen versucht hatte. Body hin, Körper her. Ich glaubte mit einer gewissen Gelassenheit, Großzügigkeit, ja Überheblichkeit. Ich glaubte mir eine gewisse Gelassenheit, Großzügigkeit, ja Überheblichkeit leisten zu können. Denn er, der einstige spirituelle Dudesfreund Nietzsches, sah erbärmlich aus. So gotterbärmlich heruntergekommen, dass ich vermied, ihm länger in sein noch schmaler und spitzer, fast geierartig markant gewordenes Gesicht zu schauen. Stattdessen pendelte mein Blick über seine Brust und seine Schultern. Und da es in der Gaststätte modisch grell hell war, kam ich nicht umhin, bis ins Detail, bis in Gewebe, Naht und Reißverschluss zu erkennen, in welch bizarrem Aufzug er zu unserem Wiedersehen erschienen war. AZ steckte in einem Overall, dessen Rosa durch Verschmutzung einen unguten Glanz, einen fast fleischfarbenen Schimmer angenommen hatte. Das Stück bestand, und dies, nicht seine Unreinheit, war das Schockierende, aus keinem gängigen Textil, sondern aus einem festen, kaum knitternden, vermutlich sogar wasserabweisenden Papier. Mir war bekannt, dass solche Anzüge für Werbeveranstaltungen ausgegeben wurden und dabei allenfalls wenige Tage zum Einsatz kamen. Mein Gegenüber musste sein Stück indes wochenlang getragen haben. Er wisse sehr wohl, meinte AZ, wie er aussehe. Aber nach der Dusche, die er sich bei mir gönnen wolle, und in den Kleidern, die ich ihm aus meinem Fundus zur Verfügung stellen würde, wäre sein Anblick bestimmt leichter zu ertragen. Andererseits solle mich seine momentane Zerrüttung auch auf das einstimmen, was es gemeinsam anzugehen gelte. Er sei unterrichtet, er habe auf dem bestmöglichen Wege, auf kosmischem Pfade, die nötigen Erkundigungen eingeholt. Faulheit könne man mir zwar nicht vorwerfen, sollte ich allerdings bloß spießig, fleißig weiterwursteln, würde ich auch in kommenden Vollmondnächten noch manch ein Romanmanuskript im Müll versenken müssen. Damit war das Nötige gesagt. Ich biss mir vor Ärger auf die Zunge. Aber ich gab mir Mühe, weiterhin blasiert freundlich auf AZs speckige Brust zu schauen oder über eine seiner Achseln, die abgeschlagene Wand, die mit Klarlack versiegelten Altberliner Backsteine hinter seinem Rücken zu fixieren. Keine 3 Tage lag es zurück, dass ich bei Mondschein 2 pralle Ordner, einen ins Reine geschriebenen Romantext plus diverse Vorarbeiten in die Mülltonne meines Neuköllner Hinterhofes entsorgt hatte. In meiner Heimatstadt konnte keiner davon wissen. Aber vielleicht war AZ schon länger hier. Womöglich hatte er mich über die niedrige Mauer, die meinen Hinterhof gegen den Rest der Welt abgrenzte, bei meiner Romanabtreibung beobachtet. Na, keine Angst, flüsterte AZ und beugte sich so weit über den Tisch, dass seine Nase an mein Glas tippte. Keine Angst, Body. Das Gequäle hat ein Ende. Gleich weißt du, worüber es sich wirklich zu schreiben lohnt. Hier ist dein Stoff. Wie in Zeitlupe, als gelte es die zur Schaustellung von etwas aufregend Schönem möglichst lange hinaus zu zögern, griff er an den Reißverschluss seines Overalls. Mir stockte der Atem, denn ich erwartete, mit dem Aufklaffen des überreifen Kleidungsstücks würde mir ein entsprechender Geruch entgegenschlagen, wagte jedoch nicht, mich zurückzulehnen. Aber als ich dann Luft holen musste, stellte ich erleichtert fest, dass Azets nackte, knochenbleiche, in einem Mittelstreifen lockig schwarz behaarte Brust nur einen schwach süßlichen Duft verströmte. »Siehst du es?« säuselte er und drehte die Augäpfel nach oben, als zeige sich das, was ich mir anschauen sollte, für ihn an der mit Spiegelfliesen beklebten Decke. Und weil ich kein Erkennen vermeldete, packte er meine rechte und führte sie rhythmisch drückend über seinen Brustkorb. Alles, alles sei abgelagert. Bei ihm habe sich alles auf den Rippen niedergeschlagen. Dies sei natürlich auch auf die Verunreinigung der eingenommenen Substanzen zurückzuführen. Aber essentiell reine Stoffe wären in dieser Welt vielleicht überhaupt nicht aufzutreiben. Seit einer Woche suche er in Kreuzberg und Neukölln nach jenem dienstbaren Verehrer, der ihn volle 20 Jahre per Post mit LSD und anderen den Geist befreienden Drogen versorgt habe. Aber dessen Wohnung stehe leer. Wahrscheinlich halte sich der Gesuchte angstvoll vor ihm verborgen. Dabei wolle er ihm gar keine Vorhaltungen machen. Er wolle ihn bloß wie mich ein wenig tasten lassen nach den fossilen Schätzen, die sich während der letzten Dekaden abgelagert hätten. Ob ich sie auch deutlich genug spüren könne. Als ich diese Frage mit Ja, sogar mit einem nicht ganz ehrlichen Ja, beantwortet hatte, gab Azett meine Hand frei, schloss jedoch nicht, wie ich, da das Lokal inzwischen rappelvoll war, gehofft hatte, seinen Overall, sondern begann sich mit allen 10 Fingern in einer Art Morse-Rhythmus über die Brust zu trommeln. Das Wunderbare an diesen Rückständen sei ihre Lesbarkeit. Sein ganzes Leben habe sich lückenlos darin gespeichert. Fehlerfrei abnehmen könne den komprimiert kodierten Text natürlich nur er selber. Die anderen, ich und der ganze Rest der Welt, seien auf eine der üblichen Umschriften angewiesen. Aber keine Angst, Body. Eine solche lasse sich problemlos bewerkstelligen. In der Volksschule, die er volle 8 Jahre lang besucht habe, sei er stets für die Deutlichkeit seiner Handschrift gelobt worden. Schon saß er rittlings auf seinem Stuhl, krümmte sich über dessen Lehne der Wand entgegen. Und noch bevor er zu erklären anhob, wusste ich, warum er mir seine papierüberspannte Kehrseite zuwandte. Mit Kugelschreiber, mit schwarzen und roten Kugelschreiber waren die Schulterstücke, waren das Rückenteil und sogar die Unterseiten der Ärmel von einem dichten Gekrakel verunziert. Azett hielt das von ihm Aufgemalte offenbar für Buchstabenfolgen. Gewiss vermochte er, Wörter und Sätze daraus abzulesen. Aber jeder andere konnte nur Schleifen, sehr ähnliche, nahezu identische, fingernagelhohe Schleifen, lückenlos aneinander geschlungen, erkennen. Das links oben sein, wie ich Schlaukopf bestimmt bereits im Überfliegen erfasst hätte, Episoden aus seiner Jugend, vor allem Erinnerungen an seinen früh verstorbenen Vater, der zum Entsetzen des kleinen Sohnes ohne den rechten Arm aus dem Krieg zurückgekommen sei. Alles wirklich Wichtige, alles wirklich Wirkliche nehme im Krieg seinen Anfang. Nur durch beständige Rückbesinnung auf diesen Ursprung seien die fantastischen Unwirklichkeiten der ganzen langen Nachkriegszeit überhaupt auszuhalten gewesen. AZ kämpfte mit einem heftigen, immer erneut anschwellenden, hörbar vier volle Dekaden beklagenden Schluchzen. Ich aber war so leise wie möglich aufgestanden und hatte meine Geldbörse gezückt, da ich nicht wusste, was er, der schon vor mir hier gewesen war, getrunken und verzehrt hatte, legte ich meine gesamte Barschaft als eine Opfergabe an alle Götter der Zeitgeschichte zwischen unsere Gläser. Ich bin dein Stoff, Body, hörte ich ihn noch seufzen, die Stirn an den lackierten Backsteinen der Kneipenwand, während sich mein Körper in einer Art Krabbengang, scheel nach vorne äugend, seitlich nach hinten tastend Richtung Tür bewegte. Ich rettete mich in die Berliner Nacht und hinausgelangt in diese Gegenwart, fiel ich in den forschen Trab eines 1500-Meter-Rennens, hielt das Tempo angstgedoppt bis in Sichtweite meiner Behausung durch, musste dann allerdings schwindlig vor Erschöpfung und den Schlüssel viel zu früh in der schweißnassen Hand auf den eigentlich obligatorischen Schlussspurt verzichten. Dankbarkeit war und ist wohl keine meiner Stärken. Zumindest fürchtete ich an den folgenden Tagen, ehrlich gesagt sogar einige Wochen lang, nichts mehr, als dass AZ mir im Treppenhaus an der nächsten Neuköllner Ecke oder auf dem U-Bahnhof auflauern könnte, um sein großzügiges Angebot zu erneuern. Selbstverständlich ging es jetzt, nachdem er mir weitergeholfen hatte, mit dem Schreiben besser, viel besser. Ja, zum ersten Mal richtig gut voran. Binnen eines Monats gelangen mir drei umfangreiche Erzählungen. Endlich hielt ich Texte in Händen, mit denen ich nicht nur im grandiosen Rausch der Niederschrift, sondern auch noch am Morgen danach noch glücklich war. Geschichten, die ich bis heute ohne Schamesröte veröffentlichen könnte. Nun, da ich mir geschworen hatte, keine einzige Zeile mehr über mein Ich und alle seine zurückliegenden Belange zu verfassen, nun, wo mir bereits die Formulierung »meine Zeit« wie ein obszön schrilles Glöckchen im Ohr bimmelte, stand dem jeweils gegenwärtigen Text und dem Wirklichkeitsgefühl, das er mir und den zukünftigen Lesern induzieren sollte, keine nennenswerte, keine nicht überspringbare Hürde mehr im Wege. Herbst 2005, ein rundum makellos vergoldeter Oktober. Mit dem Auto machte ich mich auf den Weg, um meine Geburtsstadt im Visier, unser Deutschland, von Norden nach Süden zu durchqueren. Gut zwei Drittel der Strecke waren zurückgelegt, als ich über eine anstehende Verpflichtung, einen poetologischen Vortrag nachzugrübeln begann, von dem bis dato nicht viel mehr als der Titel feststand. Ich kann mich noch erinnern, mit welch schöner Jähheit mir, während ich über die Autobahn brauste, auf Höhe einer Abfahrt die ersten drei Sätze des Textes als ein rhythmischer Block einfielen. Und obwohl der dritte Satz arg lang war, verzichtete ich darauf anzuhalten, um ihn zu notieren. Falls dies die richtige Startsequenz war, würden sich ihre Worte schon wieder in der ihnen zukommenden Gestalt bei mir melden. Mit dieser Entscheidung für eine Nicht-Niederschrift reißt der Film des Entsinnens ein Stück Erleben fehlt. Es muss sich um ca. 30 Kilometer um eine Fahrzeit von etwa einer Viertelstunde gehandelt haben. Dass dies überhaupt als eine Absence erinnerbar wurde, liegt wohl daran, dass AZ, die Feigheit meines Berliner Abgangs bedenkend, mir dieses Mal nicht erlaubte, klammheimlich zu entwischen. Bei seinem Besuch auf offener Strecke ließ er sich der Möglichkeit, sich nachdrücklich von mir zu verabschieden, nicht berauben. Body, mein lieber Body, hörte ich ihn, als er schon in einem sachten Wegdriften befangen war, noch raunen, so einschmeichelnd aufdringlich, wie ich es von früher her kannte, und eine letzte Bitte, ein Ansinnen, das ich nur mit allergrößter, mir Kopfschmerzen machender Anstrengung sofort zu vergessen schaffte, säuselte ihm über die transparent werdenden Lippen. Schock, Schreck, schwer erklärlicher Vorfall. Selbstverständlich hielt ich an der nächsten Raststätte, trank nicht bloß einen Pott Kaffee, sondern verzehrte dazu noch eine koffeinhaltige Schokolade, machte anschließend beim Auto schamlos öffentlich allerlei kreislaufanregende Gymnastik und schwor mir hopsend und hampelt, derart lange und erschöpfende Strecken in Zukunft nur noch mit der Bahn zu fahren. In meiner Heimatstadt empfing mich mein Bruder, und als er mich gleich eingangs fragte, ob ich Lust verspürte, AZ, den er selbst 3 Jahrzehnte aus den Augen verloren gehabt hatte, wieder zu begegnen, fügte ich mich in mein Schicksal. Noch diesen Abend lasse sich das Wiedersehen arrangieren. Alte Freunde, ein Pärchen, hätten von einem kinderlosen Onkel ein 50 Jahre altes Siedlungshäuschen geerbt. Die beiden, ich würde mich doch noch an Ferdi und Lucy erinnern, seien sogleich eingezogen, dächten nun aber über einen Ausbau des Gebäudes nach und wollten hierzu seinen Rat einholen. So kam es, dass mein handwerklich versierter Bruder mit den beiden auf dem Dachboden herumpolterte, während ich unten im Wohnzimmer saß und mit gemischten Gefühlen AZs Erscheinen erwartete. Inzwischen glaubte ich mich zu entsinnen, die frisch gebackenen Häuschenbesitzer schon damals, als ich ihn auf dem Friedhof kennenlernen durfte, im Kreis seiner Bewunderer gesehen zu haben. Und auf dem Herweg hatte mein Bruder behauptet, Lucy und Ferdi seien sich auf dem Marathon der Jahre nicht nur gegenseitig, sondern auch ihrem Guru AZ treu geblieben. Der habe sich nach längeren Aufenthalten in staatlicher Obhut aufs Land zurückgezogen, um nur noch Umgang mit einem kleinen Kreis hartgesottener Anhänger zu pflegen. Mich jedoch, das hätten ihm die beiden erst neulich versichert, habe er nie aus dem geistigen Auge verloren. Von mir, den er weiterhin Body zu nennen beliebe, habe er regelmäßig gesprochen. Und obwohl ihn die Kunde meiner Schriftstellerwerdung erreicht habe, obschon ihm meine Bücher geschenkt worden waren und er diese anscheinend sogar gelesen habe, sei er nicht davon abgewichen, das Meer, das weit mehr, das noch etwas Besonderes, etwas ganz Bestimmtes von mir zu erwarten sei. Nachdem Dachboden und Keller, Fassade und Innenwände begutachtet, nachdem allerlei Umbauvarianten und Umbauhindernisse durchgesprochen waren, wandte sich unsere Unterhaltung vergangenen Angelegenheiten zu. Aber aus irgendeinem Grund vermieden es Ferdi und Lucy, die Sprache auf ihren einstigen, auf ihren, wie ich annehmen durfte, auch gegenwärtigen Meister zu bringen. Mein Bruder hielt sich ebenfalls bedeckt, schaffte es sogar, ein Vorkommnis, bei dem AZ eine maßgebliche Rolle gespielt hatte, zu erzählen, als gelte es den ungenannt Bleibenden wie ein schwarzes Loch zu umkreisen. So blieb mir, es ging schon auf Mitternacht zu, nichts anderes übrig, als selbst nach seinem Verbleib zu fragen. Lucys Zeigefinger fuhr über den Rand einer großen, flachen Glasschale, deren Mitte ein hübsch arrangiertes Trockengesteck bildete. Ästchen mit verhutzelten Beeren und erschlaffte, haarige Stiele, die in mondkapselartigen Samenbehältern endeten, staken in einem sandig-grauen Grund. Und während ich über meinem offenbar Verlegenheit auslösenden Vorstoß selbst betreten geworden, gleich den anderen konzentriert, unkonzentriert in das Gefäß gaffte, bemerkte ich ein kleines, stimmgabelartiges Gebilde, das einem Geflügelknöchellein nicht unähnlich aus dem aschfeinen Grau aufragte. Schnell schwoll mir der nächstliegende Verdacht, aber als ich ihm Ausdruck verleihen wollte, kam mir Ferdi zuvor. Nein, nein, es verhalte sich nicht so, wie ich denke. Die Asche AZs befinde sich noch in einer Urnenwand auf dem Friedhof, auf jenem Zentralfriedhof, den wir einst alle so gerne aufgesucht hätten. Die Entführung, genauer gesagt die heimliche Umfüllung der irdischen Überreste, sei allerdings geplant und nur noch eine Frage letzter Absprachen unter den leiblich Hinterbliebenen. Mein Bruder, der sich jetzt anscheinend doch noch darauf besann, dass er mir ein Wiedersehen versprochen hatte, fragte Lucy, ob sie mir nicht endlich den Film zeigen wolle. Schließlich sei ich AZ vor langer Zeit recht nahe gestanden. Dieser habe mich, was sie vielleicht gar nicht wüssten, sogar einmal im ummauerten West-Berlin besucht. Lucy wandte ein, sie habe das Videoband leider schon zurückgegeben, gab aber, da Ferdi sie mit dem Ellenbogen anstupste, bereits mit dem nächsten Satz zu, der Film sei auf ihrem Festplattenrekorder gespeichert worden. Das ultrafrache Gerät war mir bereits aufgefallen. Es stand, wie es sich gehörte, unter dem Fernseher, glich aber durch seine eigenwillige Lackierung. Rundum war sein Gehäuse in schwarz-rotem Wolkenmarmor gehalten, eher einer Kindergrabplatte, denn einem Hightech-Utensil. Schon hatte Lucy zur Fernbedienung gegriffen, im Fernseher flammte ein Menü auf und während sie sich vorwärts und seitwärts irrend immer tiefer in die komplexen Bedienungsfelder klickte, blieb mir Muße zu überlegen, was mich nun bestenfalls, schlimmstenfalls erwarten könnte. Zweimal hatte AZ mich aufgerufen, ihm nachzufolgen. Zweimal hatte ich mir von ihm auf die Sprünge helfen lassen, um ihm sogleich mit einem Ausweichen untreu zu werden. Ich zweifelte nicht daran, dass auch in unserem Verhältnis aller guten und argen Dinge drei waren. Endlich gab es das erste Bild des Films zu sehen. Da war ein Stoff, etwas grob gewebtes, eine rotkarierte, vielleicht wollene Decke. Der Kameramann hatte sie wohl eingangs anvisiert, weil er wusste, dass Rottöne von verschieden temperierten Lichtquellen evoziert, den eigentlich idiotensicher gewordenen Camcordern weiterhin gewisse Reproduktionsschwierigkeiten bereiten. In der Tat flackerte das banale Schottenmuster, die Decke schien über Knien zu liegen, wild zwischen schmutzigen Orangetönen und einem fast schmerzlich grellen Feuerrot, die dunkleren Stellen sackten schwarz ab, doch dann waren die alles zurechtrechnenden Chips soweit. Nach einer letzten Verfinsterung schwappten die Farben in ihr jeweiliges Mittelmaß, die Kamera schwenkte nach oben und über dem Fransensaum der Decke kam ein Rumpf ins Bild. AZ trug ein kurzärmeliges T-Shirt, dessen Halsausschnitt sich tief genug rundete, um noch ein Büschel Haar ins Freie zu entlassen. Sogleich spürte ich heftige Erleichterung. AZs Brustbewuchs schien kein bisschen ergraut. Und auch als im Weiteren sein völlig kahl gewordener Schädel in den Bildschirm rückte, als dessen gekremte oder geölte Wölbung irgendein Licht als einen grellweißen Fleck zurückspiegelte, hielt ich in einem inneren Kraftakt an der Vorstellung viriler Vitalität fest. Aber die Dauer der Einstellung unterhüllte die idealisierende Anschauung. Und schließlich hätte es des erläuternden Kommentars von Ferdi und Lucy gar nicht mehr bedurft. Das Filmchen zeigte einen Todeskandidaten. AZ sei von einem Schlaganfall nur unzureichend genesen. Das Gehvermögen habe er sich trotz qualvoll hartnäckiger Bemühungen nicht zurückerobern können. Lahme, gruselig dünn gewordene Schenkel seien unter der Decke verborgen und von seinen Armen habe ihm nur noch der Linke mehr schlecht als recht gehorcht. Das Video dokumentierte AZs letztes Bemühen, das Bild zu beeinflussen, das sich der an seinen Körper herangeschrumpfte Rest der Welt von ihm machte. Ich weiß, dass das der Geist von AZ ist, aber wir sind gleich am Ende. So lange muss er auch noch durchhalten. Das Video dokumentierte AZs letztes Bemühen, das Bild zu beeinflussen, das sich der an seinen Körper herangeschrumpfte Rest der Welt von ihm machte. In merkwürdig stumpfenartigen Rucken gelang es ihm, die linke Hand vor seine Brust zu heben. Ihre Finger waren vogelartig gekrümmt und diese arme Klaue führte eine krampfhaft gelenkte, offenbar absichtsvolle, mir dennoch unverständlich bleibende Bewegungsfolge aus. Und obwohl Ferdi schluckend erklärte, AZ habe seine Getreuen, die ihn zuletzt in Schichten rund um die Uhr versorgten, mit dieser Geste gesegnet, war ich heilfroh, als das nicht enden wollende, angeblich kreuzartige Auf und Ab und Hin und Her vom weißen Balken des hochfahrenden Audiomenüs verdeckt wurde. Lucy hatte es geöffnet, um nach dem Ton des Films zu fahnden. Sie fand ihn nicht. Auf der Heimfahrt meinte mein Bruder, ich dürfe dem technischen Zufall dafür danken, dass es bei einer gehandicapten Vorführung geblieben sei. Er habe das Video mit Ton über sich ergehen lassen müssen und er wünsche keinem, der AZs eigentümlichen Singsang in Erinnerung habe, mit anhören zu müssen, welch schaurig wortferner Lautschwall zuletzt noch über die Lippen des Gurus gekommen sei. Hierzu schwieg ich, nicht aus Pietät, die ich für eine garstig zimperliche, für eine antipoetische Tugend halte. Und ich schwieg auch nicht aus Furcht davor, mein einschlägig begabter Bruder könnte entgegen der Barmherzigkeit, die er eben noch postuliert hatte, damit beginnen, AZs finale Verlautbarungen gurgelnd nachzuahmen. Vielmehr blieb ich stumm, weil ich mich zu verschweigen mühte, was mir eben wie aus einem Nichts wieder in den Sinn gekommen war. Bald wollte ich es erneut vergessen. Schon bald würde ich es erneut vergessen haben. Wie schön, dass alles jedes Kennen und jede Erkenntnis in die Obhut des Vergessens entschlüpfen kann. Aber noch war ich nicht so weit. Mit großer Anstrengung verheimlichte ich selbst meinem Bruder Azets letzten Willen. Verschwiegen blieb, was er mir, seinem liebsten Jünger, zwischen zwei Abfahrten noch süß säuselnd aufgetragen hatte. Auch gegen den dritten Feind, auch gegen den größten und ältesten Versucher hatten mich seine lockenden Worte gewappnet, als er sich auf freier Strecke auf dem grauen Band einer Bundesautobahn mit einem Body, vergiss mich nicht, erinnere dich meiner, damit wir uns dort unten wiedersehen, aus allem Fleisch und Staub davon machte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.